Lebenswerk, der Podcast der Ordensspitäler Österreichs. 23 Ordensspitäler, 22.500 MitarbeiterInnen, 2 Millionen PatientInnen pro Jahr und über 230.000 Operationen. Die österreichischen Ordensspitäler sind ein wichtiger Partner der Bundesländer in der medizinischen Versorgung. Aber wer steckt hinter all diesen Zahlen? Hier kommen Menschen zu Wort, die einen besonderen Geist leben und jedes Ordensspital zu einem Ort der menschlichen Zuwendung und der Hoffnung machen. Hier kommen Menschen zu Wort, die Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen, wenn es sein muss, auch anecken. Aber immer mit dem Blick auf das Wunder des Lebens. Hier ist Lebenswerk, der Podcast zum Mitdenken.
Ja, grüß Gott, herzlich willkommen zur vierten Folge von Lebenswerk, dem Podcast der Ordensspitäler Österreichs. Heute machen wir Station im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit an der Glan und wir widmen uns einem Thema, das uns alle betrifft, und zwar unserer Darmgesundheit. Ich freue mich sehr, heute Oberärztin Dr. Dagmar Sobe-Schmidt und Primar Dr. Hans-Peter Gröchening als Gäste begrüßen zu dürfen. Und damit unsere Hörerinnen und Hörer gleich wissen, wer sie sind, möchte ich Sie bitten, dass Sie sich einfach kurz mal vorstellen.
Ja, grüß Gott von meiner Seite. Wie schon eingangs erwähnt, mein Name ist Primaris Dr. Hans-Peter Gröchening. Ich bin hier auf der Abteilung für Innere Medizin des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in St. Veit an der Glan in Kärnten tätig. Ich arbeite hier in der Abteilung jetzt schon seit über 15 Jahren. Unser Spezialgebiet ist der Darm an sich generell. Also wir haben hier einen Schwerpunkt für Gastroenterologie und Hepatologie. Wir betreuen sehr viele Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Da gibt es die Colitis ulcerosa und den Morbus Crohn als bekannte Erkrankungen. Und wir haben auch eine sehr große Endoskopie. Das heißt, wir sind auch vor Ort im Darm sehr viel tätig. Und ich glaube, diese Punkte alle befähigen mich hier auch heute etwas mit Ihnen über Darmgesundheit und über Ernährung sprechen zu dürfen. Und ich darf die Einleitung jetzt an die Frau Dr. Sobe weiter übergeben. Danke.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Dr. Dagmar Sobe-Schmidt. Ich bin erst seit 2007 schon im Haus tätig mit Unterbrechungen. Mein persönliches Interesse geht ein bisschen in Richtung Ernährungsmedizin. Ich habe mich da mit einer Diplomfortbildung fortgebildet und ja, freue mich auf ein interessantes Gespräch.
Dann würde ich sagen, steigen wir direkt in das Thema ein. Ich darf die erste Frage gleich an Sie beide richten. Was würden Sie Ihrem Darm zuliebe niemals oder nur in Ausnahmefällen essen oder tun?
Ich würde sagen, es gibt keine Verbote. Das lebe ich selbst und das lebe ich meinen Kindern auch so vor, dass wir die 80-20-Regel einhalten. Das heißt, zu 80% schaue ich auf eine ausgewogene Mischkost mit vorwiegend unverarbeiteten Lebensmitteln, vor allem saisonalen und regionalen Produkten, wo wir unsere Mahlzeiten selbst herstellen und nicht auf prozessierte Industrieprodukte zurückgreifen. Aber zu 20% darf es durchaus einmal ein Besuch im Fastfood-Restaurant sein oder auch eine Süßigkeit als Nachspeise, also alles mit Maß und Ziel. Verbote sind da jetzt nicht vorrangig, sondern die richtige Dosis macht es aus, würde ich sagen.
Ich glaube, da kann ich der Frau Dr. Sobe-Schmidt nur beipflichten. Also ich würde das auch so sehen. Die Dosis macht das Gift oder ist auch gesund. Es ist immer die Menge. Und ich glaube, man sollte sich da nicht so sehr kasteien, dass man jetzt wirklich sagt, gewisse Sachen esse ich gar nicht oder nur in Ausnahmefällen. Wir werden aber sicher jetzt in den kommenden Minuten unserer Diskussion schon noch darauf hinweisen, welche Nahrungsmittel oder Nahrungsmittelgruppen oder Essensgruppen, die wir heutzutage kennen, vielleicht in hohem Maße konsumiert, nicht so gesund sind wie und andere Nahrungsmittelformen für unser Darmmikrobiom gesünder ist. Und natürlich kann man sagen, viel Fastfood, viel Prozessiertes, also vorgefertigte Nahrungsmittel oder Nahrungsmittel, die mit vielen Emulgatoren, Stabilisatoren versetzt sind, sind generell einmal für unseren Verdauungstrakt nicht so gut, während, wie die Frau Dr. Sobe-Schmidt schon erwähnt hat, gesunde Ernährung, Obst, Früchte, selbst gekocht, biologischer Anbau, sicher das ist, was für unsere Verdauung, für unsere Gesundheit das Bessere ist, wenn wir uns hier aussuchen können und wählen können.
Wenn wir jetzt mal konkreter in das Thema reingehen, Sie haben schon gesagt, frisch gekochte, frisch zubereitete Nahrungsmittel, Fastfood in Ausnahmefällen, wie Sie gesagt haben, Frau Dr. Sobe. Was ist eigentlich besonders förderlich für eine gesunde Darmflora und was sollte man unbedingt in seinen Alltag integrieren? Und was mich auch interessieren würde, ist, gibt es denn einen Gamechanger?
Ja, wenn Sie einen Gamechanger jetzt wirklich festmachen wollen, dann würde ich die Ballaststoffe erwähnen. Ballaststoffe sind nicht resorbierbare Bestandteile unserer Ernährung, die vom Körper einerseits nicht aufgenommen werden, die aber einen großen Stellenwert spielen für das Darmmikrobiom. Das Mikrobiom besteht ja aus Milliarden von Keimen, von Zellen, die sich ja auch ernähren müssen. Und geben wir unserem Körper jetzt nur industriell gefertigte Produkte, nur Kohlenhydrate in Form von Zuckern, dann werden diese Bakterien sich nicht vermehren können, dann verarmen diese Bakterien. Die Ballaststoffe dienen unserem Mikrobiom zur Verstoffwechslung, zur Vermehrung. Und wenn man eine ausreichende Menge an Ballaststoffen zu sich nimmt, dann hat man gleichzeitig ein ausgewogenes Mikrobiom, um für die Stoffwechselvorgänge gut gerüstet zu sein und für die Nahrung, die wir uns zuführen.
Und was empfehlen Sie da vor allem bei den Ballaststoffen?
Vor allem natürliche Produkte, Obst, Gemüse, aber auch die Hülsenfrüchte, Linsen, Erbsen, Kichererbsen, Bohnen. Gerade die Hülsenfrüchte haben ja in der aktuellen Empfehlung der WHO in der Ernährungspyramide eine deutliche Aufwertung erfahren. Vollkornprodukte. Man muss aber auch sagen, man darf jetzt nicht sehr motiviert anfangen, sich in Übermaßen mit Ballaststoffen zu ernähren, weil das wird dann das Verdauungssystem auch nicht aushalten, sondern auch hier gilt, mit geringen Mengen einmal anzufangen und langsam zu steigern.
Herr Dr. Krüchenig, gibt es denn einen Gamechanger?
Ich glaube, also den einen Gamechanger gibt es nicht, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir heutzutage mit unseren wissenschaftlichen Methoden immer besser verstehen, was bei uns eigentlich im Verdauungstrakt so abläuft, wie unsere Darmflora oder auch Mikrobiom genannt zusammengesetzt ist und welchen Einfluss eigentlich diese Darmflora auf unseren gesamten Körper hat. Und das sind schon Neuigkeiten, neues Wissen, was wir erst so in den letzten 10, vielleicht 15 Jahren bekommen haben, über das wir vorher noch nicht so nachgedacht haben. Und man kann eigentlich sagen, die Gesundheit oder die Krankheit jeden Menschen geht eigentlich aus unserem Verdauungstrakt hervor. Frau Dr. Sobe-Schmidt hatte schon erwähnt, wie viele Milliarden Bakterien und andere Erreger wir in unserem Darm haben, mit denen wir eigentlich in einem symbiotischen Einvernehmen leben. Und wir müssen auch auf diese Lebewesen in uns schauen, weil wir von Produkten, Vitaminen, Spurenelementen, die über diese Bakterien gebildet werden, auch abhängig sind. Und da sind diese Ballaststoffe, über die wir gerade gesprochen haben, schon ein wichtiges Thema. Unsere Ernährung wird immer faserärmer, ballaststoffärmer und damit verarmt oder verhungert unser Mikrobiom, unsere Bakterien. Und die haben halt sehr viele wichtige Funktionen, die über die Verdauung hinausgehen. Also man weiß heutzutage, dass auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurologische Erkrankungen, psychiatrische Erkrankungen oder auch das ganze Thema der chronischen Entzündungen nicht nur auf den Darm beschränkt, sondern auch Entzündungen wie Rheuma oder andere entzündliche Krankheiten sehr viel durch ein Missverhältnis unserer Darmflora ausgelöst werden und hier der Ursprung von vielen Erkrankungen steckt. Und deswegen ist es wichtig, hier weiterhin einen Blick in diesen Bereich zu werfen und auch versuchen, mit entsprechenden Empfehlungen unseren Patienten hier diese anbieten zu können, um Erkrankungen gar nicht auftreten zu lassen oder wenn sie schon hier sind, entsprechend hier auch mitbehandeln zu können durch eine gesunde Ernährung.
Das heißt, Darmgesundheit, kann man so auf den Punkt bringen, ist für die komplette Gesundheit des ganzen Körpers relevant?
Ja, wir kennen ja den Begriff der Darm-Hirn-Achse. Geht es meinem Bauch gut? Geht es mir auch seelisch bzw. geistig gut? Also da gibt es auf jeden Fall ein Zusammenspiel, was auch wissenschaftlich erwiesen ist. Das heißt, mit meiner Ernährung beeinflusse ich jetzt nicht nur meinen Stoffwechsel, meinen Darm, sondern mein gesamtes Wohlbefinden.
Das kann ich nur unterstreichen. Die Darmgesundheit spielt für alle Prozesse im Körper eine enorme wichtige Rolle und vielleicht, wenn man das hier auch kurz andiskutieren kann, das beginnt bereits vor der Geburt, mit der Geburt. Also wenn man sich immer so vorstellt, wie Geburtsvorgang oder Kindheit heutzutage stattfindet und wie das vielleicht vor, sagen wir, noch rein 50 oder 100 Jahren war. Das fängt schon an, ob wir eine vaginale Geburt erleben oder ob eine Kaiserschnittgeburt ist. Dementsprechend ist die Besiedelung mit den ersten Bakterien anders. Es hängt davon ab, ob die Kinder gestillt werden oder nicht gestillt werden. Ganz großes Thema, gerade in unserer westlichen Welt, ist da doch enorme und sicher zu viele Antibiotika-Bedarf, der auch hier ein gesundes Entstehen einer Darmflora negativ beeinträchtigen kann. Und dann sind natürlich noch unsere ganzen industriellen Noxen zu nennen, aber auch natürlich dann unsere Lebensmittelindustrie und das, was wir essen. Und wenn das alles zusammenkommt, dann entwickeln wir diese typischen Industrieerkrankungen, die zum Beispiel Leute in Afrika oder Asien bis vor kurzem noch nicht gekannt haben. Und wenn man sich hier anschaut, wenn sich diese Länder unseren angeblich so guten westlichen Lebensstil annähern, kommen auch diese ganzen Zivilisationskrankheiten mit, wie das der Blutzucker, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht und Ähnliches ist. Und das, die Wurzel des Übels ist sicher in einer gestörten Darmflora zu suchen und auch hier zu behandeln.
Wenn man sich jetzt nicht so optimal für eine gute Darmgesundheit ernährt und sich dann umstellt und sagt, okay, ich esse jetzt unverarbeitete Lebensmittel, koche frisch, achte auf gute Ballaststoffe. Wie lange dauert das eigentlich, bis sich das Mikrobiom umstellt? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein langer Prozess?
Na, da gibt es ganz spannende auch Studien dazu, weil es gibt ja auch gewisse Tests heutzutage, über die man vielleicht etwas kritischer nachher berichten kann. Man kann ja heutzutage auch seine mikrobielle Vielfalt durch Anbieter auch testen lassen. Man bekommt dann Auswertungen, welche Bakterien in welchem Umfang in unserem Darm vorhanden sind. Und da hat man sich schon angeschaut, wenn man jetzt 2-3 Tage sehr faserreiche, ballaststoffreiche Kost isst und dann vielleicht ein paar Tage später wieder reine Fleischprodukte oder eher prozessierte Nahrungsmittel, dass sich dieses Mikrobiom sehr rasch umstellt. Also das ändert sich immer nach den Gegebenheiten, nach dem, wie wir unser Mikrobiom füttern. Das heißt, auf dieser Ebene sehen wir Umstellungen sehr rasch, die sind aber oft nicht sehr langbleibend. Also wenn wir dann wieder was anderes machen, haben wir hier wieder eine Umstellung. Aber es gibt bei jedem Menschen, aufgrund von den Situationen, die ich vorher schon erwähnt habe, wie wir unsere Darmmikrobiom entwickeln, schon eine gewisse Grundausstattung an Bakterien. Und die ist dann wichtig, um immer wieder in das Gleichgewicht zurückzukommen. Und diese Grundausstattung an Bakterien, wir reden da von ca. 400 bis 600 verschiedenen Spezies, die haben im Verlauf unserer Evolution massiv abgenommen. Also es gibt hier schöne Studien, Überprüfungen von Stuhlauswertungen von zum Beispiel Urwaldvölkern oder Stuhlauswertungen von Jägern und Sammlern, die man dann später aufarbeiten hat können noch, nachdem man die gefunden hat. Und wir sehen, dass die mikrobielle Zusammensetzung unserer Vorfahren eine viel breitere war. Also wir haben viel mehr Bakterien, verschiedene Bakterien in unserem Darm gehabt. Man spricht hier auch von der Diversität, also wie breit hier das Mikrobiom aufgestellt ist. Und das ist ganz eine wichtige Voraussetzung, um mit gewissen Situationen zurechtzukommen. Man kann sich das auch vorstellen, ich sage das oft unseren Patienten, wenn wir zum Beispiel einen Mischwald haben und hier Sturm reinfällt, ist der sicher resistenter, weil jeder Baum eine andere Größe, Struktur, Verwurzelung hat, als wenn wir jetzt in der Kiefermonokultur haben. Und ähnlich ist es auch im Darm. Also wenn wir weniger Bakterien haben oder nur gewisse Gruppen, dann ist unser Darm auch anfälliger, wenn wir Durchfallserkrankungen durchmachen, einen Infekt durchmachen, Antibiotika nehmen, als wenn wir eher ein sehr breit gestreutes, diverses Mikrobiom oder Darmflora haben.
Jetzt haben Sie es schon angesprochen, dass es ein ziemlicher Trend ist, auch die Darmmikrobiomanalyse. Und es gibt ja auch unzählige Produkte, die angeboten werden zur Unterstützung der Darmgesundheit, angefangen bei Probiotika. Macht das Sinn?
Jein. Also ich würde die Frage mit Jein beantworten. Sie haben gesagt, es gibt unzählige Produkte, die werden wohl einen gewissen Stellenwert haben. Aber man muss sich vorstellen, das Mikrobiom besteht aus Milliarden von Keimen. Und wenn man ja jetzt in einem Produkt, das aus 6 verschiedenen Stämmen, Bakterienstämmen besteht, dann ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein für das Darmmikrobiom. In gewissen Indikationen ist es indiziert, also in der Prophylaxe von antibiotika-assoziierten Durchfällen kann man es durchaus geben, auch in der Prophylaxe von einem gewissen Keim, das heißt Clostridium, das antibiotika-assoziierte Durchfälle begünstigen kann, dass man hier mit Probiotikern angreift. Aber für den ungezielten Einsatz für Reizdarmpatienten ist das in erster Linie eine Kostensache. Diese Produkte sind teuer und die Wirkung umstritten.
Das heißt, Sie würden eher davon abraten, dass man tagtäglich solche Produkte einnimmt?
Genau, also ich würde da eher auf Ernährungsmaßnahmen setzen. Man muss sich ja vorstellen, wie hat die Ernährung vor 50 Jahren oder länger ausgesehen und wie schaut die Ernährung heute aus? Früher hat man sich eben von selbst hergestellten Produkten ernährt. Der Darm ist darauf ausgerichtet, diese Produkte zu verstoffwechseln. Das sind einfach die Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße, die wir heute in unserer Ernährung finden. Jetzt in den letzten 50 Jahren sind halt immer neue Nahrungsmittel dazugekommen, die heute in unseren Supermarktregalen zu finden sind. Die enthalten unter anderem Verdickungsmittel, Emulgatoren. Der Darm ist halt nicht darauf ausgerichtet, das zu verstoffwechseln. Wir haben keine Keime, die uns zur Verfügung stellen, um das zu verstoffwechseln. Das gelangt unverdaut in den Dickdarm, macht Probleme wie Blähungen, Meteorismus, Durchfälle. Und wir behandeln eben immer mehr Patienten mit unklaren Durchfällen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Aber letztendlich ist es immer auf die Ernährung, auf die gängige Kostform jetzt in der industrialisierten Welt zurückzuführen. Die Ernährung muss schnell verfügbar sein. Man hat keine Zeit zum Kochen. Meistens wird im Gehen gegessen, unterwegs im Zug. Man hat keine Zeit für die Ernährung. Ernährung ist jetzt mehr als nur Essen und satt sein. Ernährung dient auch dazu, dem kommunikativen Zusammensein mit der Familie, dass man sich darüber Gedanken macht, was isst man heute? Wie kann ich möglichst vielfältig aus den Ernährungsmöglichkeiten ausschöpfen, um mir, meinem Körper, was Gutes zu tun und nicht einfach, wie kriege ich die nächste Möglichkeit, mir Kohlenhydrate reinzustopfen. Und das ist, glaube ich, das Problem der heutigen schnelllebigen Zeit.
Gibt es noch andere Hebel für die Darmgesundheit als jetzt die Ernährung, wie Bewegung zum Beispiel?
Ja, also ich glaube, die Bewegung ist sicher auch ein wichtiger Zusatz für den Darm, auch für die Darmgesundheit. Man weiß auch aus Studien, dass Leute, die sich besser bewegen, auch einen gesünderen Darm und ein besseres Mikrobiom haben. Wie das wirklich zusammenhängt, ist noch Basis der wissenschaftlichen Forschung. Aber auch Bewegung, aber auch zum Beispiel gute Stimmung. Wenn man nicht depressiv ist, hat das auch Auswirkungen über die schon heute andiskutierte Bauch-Hirn-Achse, auch auf unsere Zusammensetzung des Mikrobioms. Und wenn ich vielleicht noch einen Zusatz zu den Probiotikern sagen darf, ich glaube, wir haben auch durch unsere gesunde Ernährung die Möglichkeit, viele gute Probiotika zu uns zu nehmen. Und das ist etwas, was auch in unserer Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten irgendwie verloren gegangen ist. Und zwar die Möglichkeit, wie wir Nahrungsmittel für andere Jahreszeiten haltbar macht. Also ich möchte nur das Stichwort fermentierte Nahrung. Jeder kennt wahrscheinlich das Sauerkraut, jeder kennt vielleicht eingelegte Schwammerln oder Gurken. Auch in diesen ganzen Produkten haben wir sehr viele gute Bakterien vorhanden und man kann auch sehr bakterienreiche Nahrung eben auch mit fermentierten Nahrungsmitteln zu sich nehmen, die aus meiner Sicht mindestens einen gleichwertigen Stellenwert hat, wie teilweise teuer zu kaufende Probiotika. Oder auch bei Milchprodukten, also Milch hier generell in einer hohen Dosis konsumiert für unseren Darm prinzipiell nicht so gut. Wenn man Milchprodukte konsumiert, eher in schon weiter abgebauter Form. Das sind zum Beispiel halt Joghurtprodukte, Acidophilus-Milch, Buttermilch, wo wir auch wieder gute Bakterien drin haben, die auch wieder positiv auf unsere Darmgesundheit wirken können. Aber Ernährung mit einem gesunden Lebensstil, da gehört der Sport dazu, so wie Sie gesagt haben. Da gehört eine gute psychische Konstitution dazu, aber Rauchen ist etwas, was negativ auf unsere Ernährung, auf die Zusammensetzung des Mikrobioms einwirkt. Also das spielt alles eine Rolle, auch die gesunde Umwelt natürlich, unsere ganzen Belastungen, die wir in der Atemluft haben, haben auch hier einen Einfluss, der nicht zu übersehen ist.
Ich würde gerne noch ein Thema thematisieren, und zwar das Thema Fasten, weil jetzt beginnt ja die Fastenzeit. Ist ja auch so ein Trendthema mit Intervallfasten. Inwiefern kann Fasten eine positive Wirkung auf den Darm haben?
Wir empfehlen ja gerade Patienten mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten, empfehlen wir oft diese FODMAP-Diät, das heißt das Weglassen von schwer verdaubaren Kohlenhydraten. Das bringt eine deutliche Erleichterung hinsichtlich der Verdauungsbeschwerden und das zielt ja auf ähnliche Mechanismen ab. Also ich entlaste den Darm mit bei seiner Schwerarbeit. Also der Darm ist ja tagtäglich gefordert und wird ständig mit neuen Nahrungsmitteln überfallen, die er verdauen muss und teilweise auch nicht kann. Und daher ist eine Reduktion des Nahrungsmittelangebotes gute Hilfe für den Darm, dass er sich einmal erholen kann, dass er das Mikrobiom neu aufbauen kann, dass die guten Darmbakterien sich wieder mehr vermehren können und dass die Verdauungskapazität deutlich zunimmt. Schon nach 8 Wochen Pausierung von diesen schwer verdaulichen Kohlenhydraten bemerkt man eine deutliche Zunahme des Wohlbefindens und man merkt wirklich einen Unterschied, wenn man seinen Darm einfach damit entlastet. Das Fasten an sich, das ist ja ein ziemlicher Hype. Man kann sich da aussuchen, esse ich jeden zweiten Tag, esse ich auch 16 Stunden nichts oder wie auch immer. Es kommt immer darauf an, was ich will. Also das Fasten rein zur Gewichtsreduktion, da hat das Intervallfasten jetzt keine Vorteile hinsichtlich oder im Vergleich mit einer kalorienreduzierten Diät. Also der Gewichtsverlust ist vergleichbar. Allerdings, das Fasten hat deutliche Vorteile in Bezug auf den Stoffwechsel. Cholesterinspiegel, Blutzuckerwerte, Blutdrucksenkung kann deutlich durch das Intervallfasten verbessert werden. Es ist dann, glaube ich, einem selber überlassen oder was sich besser in seinen Arbeitsalltag oder generell in den Alltag integrieren lässt, ob man jetzt das Frühstück weglässt, das Abendessen weglässt oder nur jeden zweiten Tag isst. Da gibt es jetzt keine Unterschiede hinsichtlich jetzt einerseits der Darmgesundheit, andererseits hinsichtlich des Gewichtsverlustes.
Auch nicht, ob man jetzt 16 Stunden oder 14 Stunden sozusagen keine Lebensmittel zu sich nimmt.
Wirklich, also 12 Stunden Pause ist ja generell empfohlen, das bezeichnet man ja gar nicht als Fasten, sondern das dient generell dem Körper als Erholung, auch das, damit in der Nacht Wachstumshormon ausgeschüttet werden kann und die Stoffwechselvorgänge reibungslos funktionieren können. 14 Stunden Fasten ist dann schon wieder ein bisschen die nächste Stufe, aber das 16 Stunden Fasten hat sich eigentlich etabliert.
Macht es eigentlich einen Unterschied, ob man jetzt in der Früh oder zum Mittag die Hauptmahlzeit zu sich nimmt und dann am Abend sehr reduziert ist?
Ja, da hat es sehr viele Studien gegeben. Das Dinner Canceling war ja vor Jahren immer noch der Vorreiter jetzt im Fasten. Aber es hat jeder einen eigenen Biorhythmus. Es gibt ja die Frühaufsteher und die Spätschlafengeher. Und das ist bei jedem anders. Also ich kann jetzt nicht das über einen Kamm scheren, was jetzt das Bessere ist, sondern das muss in den eigenen Biorhythmus hineinpassen.
Wir haben ja heute schon viel über unsere evolutionäre Schiene gesprochen, woher wir kommen. Und das sind ja Tausende von Jahren, wo sich unser Körper, unser Verdauungstrakt, unseren Gewohnheiten angepasst hat. Und wenn man sich da überlegt, was wir mal waren, dass wir in irgendeiner Steppe Jäger, Sammler waren, war das natürlich nicht üblich, dass wir jeden Tag so jeder Tages- und Nachtzeit verfügbare Nahrungsmittel zu uns genommen haben. Und das muss man sich auch ein bisschen überlegen, wenn man über das Fasten redet. Also unser Verdauungstrakt ist nicht auf das eingestellt, dass wir alle halbe Stunde etwas zu uns nehmen und uns immer wieder hier sozusagen mit Nährstoffen vollfüllen können. Und das erklärt natürlich auch, warum das Mikrobiom aus der Spur kommt, warum es zum Auftreten dieser zivilisatorischen Erkrankungen wie Diabetes und Ähnliches kommt. Und auch in diese Kerbe schlägt, glaube ich, ein bisschen dieser Trend des Fastens, der auch aus meiner Sicht, glaube ich, ganz gut ist, wenn man hier gewisse Phasen hat, wo man den Körper nicht mit Nahrungsaufnahme auch zusätzlich stresst. Weil auch wenn man den Darm sich anschaut, ist auch ganz interessant, der hat auch so Säuberungsmechanismen auch über den Tag, wo Darmabschnitte komplett sauber sind, ohne Stuhl, ohne Nahrungsbestandteile. Und das geht halt nur, wenn der Darm auch diese Möglichkeit hat, sich zu reinigen und das spielt dann auch wieder auf Entzündungsprozesse im Darm, auf Durchlässigkeit der Darmbarriere und auf Erkrankungsentstehung oder Krankheitsverhinderung hin. Und zwei andere vielleicht noch auch ganz spannende Themen. Es gibt auch beim Fasten auch Trends weg von der Ernährung. Wir haben ja auch bei uns hier eine sehr große onkologische Abteilung und auch hier wird das Fasten auch immer wieder erwähnt, weil es auch gewisse Daten gibt, dass wenn man um gewisse Chemotherapien bei gewissen Erkrankungen, wenn man um diese Therapien fastet, wir nicht nur für unser Mikrobiom Gesundheit hier Vorteile haben, sondern dass es dadurch auch zu einer besseren Verträglichkeit von gewissen Chemotherapien-Schemata kommen kann und auch zu einer besseren Ansprechung von gewissen gynäkologischen Erkrankungen. Also es ist ganz Ja, das ist ein spannendes Thema und auch das Fasten zur Behandlung von Erkrankungen. Da sagt man aber noch immer, bitte sehr vorsichtig aufpassen. Da ist die Wissenschaft noch nicht so weit, dass es wirklich empfohlen wird, hier streng zu fasten. Aber gewisse Reduktion von schwer verdaulichen Lebensmitteln ist auch in dieser Phase oft sehr hilfreich und notwendig.
Bevor ich Sie, Dr. Dagmar Sowisch-Schmidt und Dr. Hans-Peter Kröchenig, am Ende unseres Podcasts zu einem Word-Rap bitte, möchten wir wie in jeder Folge eine besondere Initiative aus einem der 23 Ordensspitäler Österreichs vorstellen. Heute stellen wir Ihnen die Coping School am Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien vor. Und Coping bedeutet bewältigen. Und das Programm, das eigentlich einzigartig in Österreich ist, wurde für Menschen mit Adipositas entwickelt. Herzlich willkommen, Primaria Dr. Larissa Cirlo. Sie sind Vorständin der dritten medizinischen Abteilung für Innere Medizin und Psychosomatik am Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien. Und Sie werden uns das Projekt der Coping School vorstellen. Herzlich willkommen und danke, dass Sie sich Zeit nehmen.
Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Einladung. Es ist mir große Freude, unser Programm, das schon seit 10 Jahren gibt. Meine Vorgängerin, Frau Dozent Monika Graninger, hat diesen Programm damals begonnen. Wir haben ihn ein bisschen modifiziert. Programm Coping School, das ist ein sehr guter Ansatz in der Therapie der übergewichtigen Patienten und Patientinnen. Wir haben gestartet 2015 und dieses Programm setzt auf Verhaltensänderung, Ernährungsänderung, Bewegung, medizinische Veränderungen bei Patienten. Das ist ein Programm, der dauert 10 Wochen lang. Patienten kommen einmal pro Woche. In einem Ganztagsprogramm sind die dann drinnen.
Bei Ihnen direkt am Standort im 6. Bezirk?
Genau, im 6. Bezirk in Stumpergasse 13. Patienten haben einen dichten Stundenplan. Dieser Stundenplan beinhaltet diätologische Beratung, Ernährungswissenschaftlerinnen machen das mit Patientinnen. Dann haben wir Psychotherapie. Dann haben wir Bewegungstherapie, Akupunktur und eine medizinische Sprechstunde mit Patienten, wo einfach allgemein medizinischen Zustand besprochen wird. Einfach Komorbiditäten, wie man das nennt, so Erkrankungen, die noch dazu übergewichtige Patientinnen haben. Und ja, das ist so einmal in der Woche durch 10 Wochen. Mhm. Wie Sie sich vorstellen können, die Andrang ist sehr groß. Wir haben viele Patienten, Wartezeiten sind sehr lange. Und wir haben dann 4 Parallelgruppen, die Patienten kommen am Montag, gibt's Montagsgruppe, Dienstag, Mittwoch und Donnerstagsgruppe.
Wie viele Patientinnen betreuen Sie pro Jahr? Kann man das ungefähr sagen?
Pro Gruppe sind 8 Patientinnen, so das heißt, man kann sich das ausrechnen pro Woche, mal 4, 32 Patientinnen und Programm geht ja durch.
Mhm. Wer kann daran teilnehmen oder wer kann daran nicht teilnehmen?
Wir behandeln die erwachsene Patientinnen ab 18 Jahren mit einem Body Mass Index über 30, weil das ist per Definition Adipositas, Übergewicht. Und wir haben so mit Altersgrenze, ist natürlich nicht einfach, weil Altersgrenze verschiebt sich immer nach hinten. Patienten sind gesünder, besser beieinander und so, das ist schon. Aber wir haben so Altersgrenze bis 69, bis 70 Jahre festgelegt. Und das ist natürlich dann individuell auch zu entscheiden, weil es ist schon die Menschen, die älter sind und das gebrechlicher, da sind auch mehrere medizinische Erkrankungen dazukommen, dann ist das natürlich eine, sage ich jetzt mal, niederkalorische Ernährung nicht wirklich empfehlenswert. Mhm. So, das heißt, das muss man wirklich abwägen bei diesen Grenzen. Aber das sind so erwachsene Patientinnen. Und wer nicht teilnehmen kann, da gibt es so gewisse Kontraindikationen für dieses Behandlungsprogramm, sind zum Beispiel schwangere Patientinnen, Patientinnen, die stillen, dann schwere Leber-Nierenerkrankungen, Herzinsuffizienz, Patienten, die die schwer einstellbare Zuckererkrankung haben, zum Beispiel Diabetes mellitus Typ 1. Da gibt es schon Kontraindikationen, schwere psychische Erkrankungen, die nicht gut therapierbar sind, Suchterkrankungen, Patienten, die nicht stabil sind von ihrem gesundheitlichen Zustand. Und auch Patienten, die nicht zum Beispiel an der Bewegungstherapie aus irgendwelchen Grund nicht teilnehmen können. So, wir nehmen dann wirklich im Programm Patienten, die an allen Einheiten teilnehmen können, weil dann das einfach hat eine Auswirkung dann, dass alle Teile des Programms mitgemacht werden sollen.
Jetzt ist mir ein ähnliches Programm noch nie untergekommen. Das heißt aber nicht, dass es nicht gibt. Aber ist das einzigartig, die Coping School? Gibt es ja auch noch in anderen Bundesländern?
Ich glaube, das gibt schon so isoliert Bewegungsprogramme oder Ernährungsprogramme. Natürlich, Patienten kriegen an verschiedenen Stationen, die sich mit Stoffwechsel beschäftigen, auch Beratungen und so. Aber so wirklich einen Programm der Patientenbetreuung, muss man schon sagen, das Angebot ist sehr gering überhaupt, was dieses Thema anbelangt, in Wien und in Österreich, und sehe ich jetzt so in dieser Form als schon eines, so wie wir das konzipiert haben oder meine Vorgängerin damals, dass das schon sehr, sehr einzigartig ist.
Wie kommen die Patientinnen zu Ihnen? Melden sich die selbst an? Werden die von praktischen Ärztinnen überwiesen zu Ihnen?
Wir organisieren im Haus dreimal im Jahr einen Infoabend. Überhaupt, wir haben ein, das sage ich auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ein Adipositas-Zentrum im Haus. So, das heißt, das ist Schwerpunkt Adipositas in unserem Krankenhaus überhaupt, was Behandlung anbelangt. Gibt es auch eine chirurgische Abteilung, ist auch Teil dieses Adipositas-Zentrums. Unsere Abteilung ist Teil des Adipositas-Zentrums. Und wir organisieren so dreimal im Jahr Infoabende. Da wird auch Patienten, dann werden informiert, die kommen. Die werden über unsere Angebote jetzt allgemein im Krankenhaus informiert. Wir haben einen, über unsere Homepage kann man sich da gut informieren. Wir haben eine Hotline zweimal die Woche, wo die Patientinnen anrufen können, sich auch informieren, anmelden. So, das heißt, wir haben da schon, und natürlich die unsere Kollegen im niedergelassenen Bereich sind auch sehr, sehr informiert, und wir haben jetzt einen neuen Folder rausgegeben von unserer Abteilung für Patientinnen und für Zuweiser. So, das heißt, es gibt viele Wege, und an dem arbeiten wir, dass das Programm einfach sowohl bei Kollegen im niedergelassenen Bereich, aber als auch zu Patienten direkt eine Information kommt, weil das ist wirklich jetzt ziemlich Übergewicht, ist ein Thema und beschäftigt viele Menschen.
Sie haben ja gesagt, seit 10 Jahren gibt es die Coping School. Gibt es da auch Zahlen, also gibt es Erfolge, die man messen kann?
Wir haben bis jetzt sind 2 Bachelorarbeiten rausgekommen von der Fachhochschule für Ernährung. 2 Kolleginnen haben sich retrospektiv Fragebogen angeschaut, was jetzt nur Ernährung anbelangt. Und das sind schon sehr gute Ergebnisse rausgekommen, was im Ernährungsverhalten Veränderung stattfindet, wie zum Beispiel Heißhungerattacken zum Beispiel werden weniger, oder alles, was diese Ernährungssachen betrifft, sind gute Ergebnisse, so signifikante Ergebnisse. Und Kolleginnen vor 2 Jahren haben 2. Bachelorarbeit gemacht, auch mit Blut. Wir haben Blut abgenommen bei Patienten, haben wir uns verschiedene Parameter angeschaut. Und das ist in 10 Wochen zu 1,8% Verringerung des Körpergewichts signifikant auch gekommen. So, Patienten haben im Durchschnitt 2 Kilo abgenommen. Und wenn man weiß nach Leitlinien, dass circa 3 bis 6 Monate 5 bis 10% Gewichtsabnahme sein sollte in einem konservativen Setting, dann ist das schon, glaube ich, ein nicht so schlechtes Ergebnis. Wir haben viele Patienten dann, die nachher kommen zur Kontrolle, Patientinnen, die einzeln über Erfolge berichten, und es geht einfach um eine Nachhaltigkeit, und es wäre sicher interessant, wissenschaftlich das das herauszuheben und das natürlich anschauen, dann wie die Patientinnen dann längerfristig, was das mit denen gemacht hat, ob da einen signifikanten Unterschied gibt. Aber wir sind dabei. Natürlich, das ist auch viel Arbeit und wir haben noch andere Programme, aber das ist sicher, wäre interessant, das sich anzuschauen. Aber das ist, sage ich jetzt mal, für viele Patienten ein Start und einfach eine Veränderung einfach im Denken, im Leben und einfach einen medizinischen Überblick über wie geht's weiter.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Freut mich, dass wir das vorstellen können.
Und darf ich Sie zum Wordrap bitten? Der perfekte Tag beginnt für mich mit...
Ich setze schon seit Jahren auf ein warmes Frühstück. Ich habe eingeweichte Haferflocken mit Nüssen, mit geriebenem Obst, mit warmer Hafermilch und Weizenkeimen.
Ja, aus meiner Sicht beginnt er damit, wenn meine Kinder aufgestanden sind und das Frühstück zu sich genommen haben, was immer oft sehr stressig in der Früh ist. Und ich glaube, man muss auch vor der eigenen Türe kehren. Die gesündeste Ernährung schaffen wir oft in der Früh leider nicht. Stichwort Nutella und ähnliche Produkte. Also da habe ich sicher noch etwas zu tun, dass auch jeder Tag von Seiten der Ernährung perfekter beginnt bei mir und meiner Familie.
Für die Zukunft wünsche ich mir?
Ich würde mir wünschen, ein bisschen mehr Bewusstseinsbildung für gesunde Ernährung beginnend im Kindesalter in den Schulen, dass die gesunde Ernährung, die Gesundheitsförderung Teil eines Unterrichtsfaches ist. Weiters würde ich mir auch von zentralen Gesundheitsorganisationen wünschen, da regulative Maßnahmen zu setzen, wie zum Beispiel die in England eingesetzte Zuckersteuer, die doch einen nachweislich positiven Effekt mittlerweile retrospektiv schon gebracht hat. Förderung der heimischen Landwirtschaft, der heimischen Produkte und anstatt des Importes von Billigwaren und Billignahrungsmitteln.
Da kann ich auch noch unterstützen. Also ich wünsche mir, dass die Nahrung eigentlich wieder in der Gesellschaft den Stellenwert bekommt, den es eigentlich haben sollte. Zurzeit ist es so, dass halt durch Industrie, durch Vermarktungen desto billiger, desto rascher erzeugt, desto kostengünstiger Ernährung gesehen wird. Und das ist es nicht. Ich glaube, wir konnten jetzt in den letzten 20, 30 Minuten hier sehr schön zeigen, wie wichtig eigentlich Nahrung ist und wie viel wir damit positiv beeinflussen können. Und das ist, glaube ich, eines unserer Medikamente, die Nahrung, die wir täglich zu uns nehmen, im Positiven. Und hier muss wieder mehr Kontrolle erfolgen, mehr Regulation, Stichwort auch die Zuckersteuer und Ähnliches, dass wir wirklich uns gesünder ernähren und nicht erst danach dann sozusagen eine Medizin betreiben müssen, die auf die Folgeschäden einer nicht optimalen Ernährung bis jetzt sicher hier in der westlichen Welt ist, hinzukommen und das beheben müssen.
Ja, vielen Dank, Dr. Dagmar Sobe-Schmidt und Dr. Hans-Peter Kröchenick für Ihre interessanten Einblicke. Wir sind schon zum Schluss unserer heutigen Podcast-Folge gekommen. Ja, und ich danke Ihnen nochmal für die interessanten Einblicke.
Danke für die
Einladung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es war für Sie genauso interessant und Sie konnten wertvolle Inspirationen für sich mitnehmen. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge von Lebenswerk, dem Podcast der Ordensspitäler Österreichs.